Ich muss gestehen, so offiziell hat mich Heike noch nie begrüßt. Wir kennen uns ja schon ewig und drei Tage, aber es ist sehr schön. Ich habe heute schon einige Impulse aufgenommen und ich nehme an, bei euch wird es ähnlich sein. Aber ich muss euch das unbedingt sagen, nachher muss ich das absolut fotografieren. Das war mir die erste Andacht, nee, die zweite Andacht, heute habe ich schon beim Frühstück eine Andacht gehalten. Aber guckt mal, auf der Bibel liegt ein eingeschaltetes Mikrofon. Symbolik, ja. Und wenn ich jetzt hier gar nichts zu sagen hätte, wenn er mit der Wahrheit dieses Bildes nach Hause geht, habt ihr einen gesegneten Sonntag gehabt. Wichtig ist, dass das, was wir lesen können, was wir als das Wort Gottes verstehen, zum Wort Gottes wird, wenn es interpretiert wird, wenn der Geist sowohl in die Leserinnen und Leser als auch in die Rednerinnen und Redner fährt. Und wenn das Ganze eingeschaltet ist, kann es auch verstanden werden. Es wird übertragen und es wird auch über die Lautsprecher gehört. Das ist ein tolles Bild. Also, so, Amen. Ne? So, gehen wir Kaffee trinken. Das andere war natürlich auch der Tanja-Linas Klavierspiel, wunderbar. Aber das ist eine Tradition, die kenne ich ja. Ich war ja hier ab 1980 mal Pastor für 6 Jahre. Wir hatten immer 1A Musikerinnen und Musiker hier. Der Herr Jesus meint es in Waspüttel mit der Musik wirklich immer gut. Also toll. Dankeschön. So, und dieses Lied, ich habe es in der Jungschar schon richtig geliebt. Ja. Und heute, aber nie hatte dieses Lied einen so spirituellen Tiefgang wie heute für mich, weil das ist im Grunde genommen schon eine ganz konkrete Anwendung auf den Palmsonntag. In Köln würde man sagen, Ass hoch, also Arsch hoch. Wer an den Palmsonntag denkt, kann nicht irgendwo sitzen bleiben, sondern muss aufstehen und sich bewegen. Insofern war dieses Lied wirklich ein Symbol auch dafür, worum es geht. Hoch, also ich bin ja wegen meines hohen Alters irgendwann mal dann nur noch 20 Zentimeter hochgekommen. Aber beim Halleluja, sich zu bewegen, aufzustehen, rauszugehen, hochzugehen, das ist im Grunde genommen die tiefere Erkenntnis dieses besonderen Tages im Kirchenjahr. Ja, Begeisterung. Die Begeisterung für Jesus und von Jesus neu zu erleben, das ist das Thema dieses Sonntags. Und ich habe mich gefragt, welche Ereignisse ähneln denn wohl am ehesten dem Einzug Jesu in Jerusalem, so nach dem Johannestext, den uns Heike vorgelesen hat. Ein Vergleich wäre heutzutage jubelnde Menschen mit Fähnchen am Straßenrand, wenn ein Staatsempfang läuft in der Hauptstadt. Oder ist das vergleichbar mit den Stars, die auf dem roten Teppich bei der Oscarverleihung in Hollywood loslaufen und überall geknipst werden? Oder ähnelt der Einzug in Jerusalem vielleicht dem Empfang der deutschen Nationalmannschaft nach dem Gewinn des Weltmeistertitels 2014? Das wären so 3 Bilder aus der heutigen Zeit, die uns ein bisschen mit diesen Vorgängen, die uns da in der Bibel beschrieben werden, übrigens in allen 4 Evangelien, ein bisschen das uns näher bringen können. Und ich persönlich tendiere zu dem letzten Beispiel, zu dem Fußballgeschehen, und zwar wegen des Halbfinals. Da hat nämlich die deutsche Mannschaft gegen Brasilien im Heiligen Stadion Maracanã 7-1 gewonnen. Die Brasilianer stürzten in eine allgemeine Depression. Das hätten sie ja nie im Leben geglaubt, dass sowas überhaupt möglich sein könnte. 7-1 an heiliger Stätte abgeklatscht zu werden. Das war ein Fußballwunder. Und im Johannestext wird auch von einem Wunder geredet, nämlich von dem Wunder der Auferweckung des Lazarus. Und deswegen sind die Leute ja auch auf die Straße gegangen. Im Text steht, die Massen liefen zusammen, um den Mann zu sehen, der solche Wunder vollbrachte. Deswegen sind sie auf die Straße gegangen, haben Jesus gesucht und gefunden, ihm zugejubelt, weil er der Wunderrabbi war, der Mann, der ein absolut spektakuläres Ereignis hervorgerufen hat, als er Lazarus, der augenscheinlich verstorben war, man hat ja sogar gesagt, er riecht schon, aus dem Grab herausgeholt hat. Klammer auf, ich habe mir immer überlegt, wie die Situation des Lazarus eigentlich weitergegangen ist. Vielleicht ging es ihm so, jetzt bleibe ich mal beim Fußball, wie Helmut Rahn bei der Weltmeistermannschaft von 1954, der dann ein ums andere Mal bei einem und noch einem und noch einem Glas Bier erzählen musste, wie er das Siegtor geschossen hat bei der Weltmeisterschaft. Und irgendwann hat er so viel Alkohol gesoffen, dass er sein Sportlerdasein eigentlich bald an den Nagel hängen konnte. Also so besondere Ereignisse sind ja nicht nur immer heilsam für Menschen. Also, aber das ist nur so ein Nebengedanke. Mit dem könnt ihr auch mal nach Hause gehen und überlegt euch mal, was aus dem guten Lazarus geworden ist. Aber vielleicht hat er tatsächlich einen Impuls fürs Leben bekommen, der nachhaltig blieb sein ganzes Leben lang. Der Ruhm unserer Helden von Rio ist in die Fußballannalen eingegangen und verzeichnet worden, aber die Zeit, die ist inzwischen über sie hinweggeflogen. Es gibt nur noch ganz wenige aus dieser Mannschaft, die noch aktiv spielen. Und heute, ihr Lieben, am Palmsonntag, da stellen wir unsere Begeisterung für Jesus mal auf den Prüfstand. Warum? Weil es durchaus möglich sein kann, dass sein Ruhm in unserem Leben eben auch verblassen kann, wie der Ruhm der Fußballer. Nicht, weil wir unseren Herrn Jesus weniger lieb haben, sondern weil wir alltäglich mit ihm leben. Das ist ein Problem. In der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen, sagt Goethe in Wilhelm Meisters Wanderjahren. In der Gewohnheit ruht das einzige Behagen des Menschen. Wenn man aus der Gewohnheit also einzig und allein eigentlich das herauszieht, was einem wirklich wohltut und behaglich ist, dann könnte es sein, dass die Gewohnheit unter Umständen ein Killer für die Begeisterung ist. Ich kann auch noch mal ein bisschen angeben und zitiere im übertragenen Sinne Shakespeare: Die Gewohnheit zähmt den Eifer der Liebe. Mit anderen Worten, da, wo sich der Glaube behaglich eingerichtet hat, geht er nicht zwangsläufig auf die Straße, um zu jubeln. Und deswegen lade ich uns alle mal ein, heute gedanklich zunächst mal in die Geschichte einzusteigen. Mal so ein paar Jahrtausende zurückzubeamen. Und im Folgenden sage ich und meine auch mich, aber ich bitte euch eben auch, ich zu sagen für euch selbst und euch zu prüfen. Die Frage lautet, wäre ich damals auf der Straße gewesen, um Jesus, den Wundermann, meinen verehrten Meister, zu bejubeln? In der Lukas-Variante dieser Geschichte jubeln übrigens nur die Jüngerinnen und Jünger Jesu, steht da. Da ist gar nicht das Volk unterwegs, sondern die Jünger jubeln und preisen ihn hoch. Also gehören wir zu der jubelnden Jüngerschar. Selbstkritisch stelle ich fest, ich fahre nicht mehr auf Kongresse. Ich mache auch nicht jeden christlichen Trend mit. Und ich wirke in meinem Glauben eher abgeklärt. War ja alles irgendwie schon mal da gewesen. Ist übrigens die Killerinformation für die nachwachsende Gesellschaft und Generation in der Gemeinde. Das haben wir damals schon gemacht, das klappte nicht oder sowas. Ne? Damit tötet man jeden Impuls. Ne? Also lasst euch das gesagt sein. Aber ja, abgeklärt. Und es könnte durchaus sein, will ich weiterhin selbstkritisch feststellen, dass mich der Hype, also dieser um die Person Jesu, sogar abgestoßen hätte. Womöglich wäre ich sehr skeptisch gewesen, was Jesus betrifft. Dafür habe ich nämlich in meiner eigenen Biografie Belege gefunden. Und die will ich euch mal ganz ehrlich sagen. Ich habe einen Bekannten, der war vor einigen Jahren in Indonesien gewesen. Da haben wir uns nach seiner Reise wieder getroffen. Und er war hellauf begeistert von der Macht der christlichen Gemeinden dort. Und dann hat er erzählt, was er erlebt hat. Und stell dir vor, bei einem Heilungswunder habe ich erlebt, wie ein Bein nachgewachsen ist. Wir haben nicht sofort eine Gebetsgemeinschaft gehalten, sind auf die Knie gesunken und Halleluja gesungen. Ich habe da gesessen und habe gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich habe das nicht geglaubt. Und das ist das Eigenartige, das Dumme, vielleicht auch das Herausfordernde, dass ich glaube, dass Jesus den Lazarus aus dem Grab rausgeholt hat, aber nicht glauben kann, dass in Indonesien ein Bein nachgewachsen ist. Was ist denn das? An welcher Stelle bin ich denn da verrückt als Christ? Verrückt im Sinne von irgendwie ein bisschen aus der Mitte herausgekommen. Was ist das denn? Muss ich wirklich immer an alle möglichen Wunder und Wundersamkeiten glauben, einerseits? Oder hat sich nichts verändert seit der Zeit, als der Mann mit dem epileptischen Knaben zu Jesus ging und sagen, wenn es möglich ist, kannst du ihn heilen? Und Jesus sagte, wenn es möglich ist, alles ist möglich dem, der glaubt. Und darauf der Vater eben sagte, ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Also in dem Mann entdecke ich mich wieder, also hundertprozentig. Ich bin ein ungläubiger Gläubiger. Damit habe ich ja offensichtlich auch ja normalerweise jegliche Berechtigung verwirkt, auf einer Kanzel zu stehen. Was soll ich einer Gemeinde sagen, die glauben will, wenn ich sage, ich glaube nicht alles. Herr, gut, wie kommen wir aus dieser misslichen Lage heraus? Was können wir lernen auch an dem Text heute, um uns einfach intensiver in die Sache mit Jesus wieder einzufinden und diese Begeisterung für Jesus wieder zu entdecken? Jesus selbst ließ mit sich ja alles tun, was damals geschah, und blieb dennoch demütig. Denn er saß ja nicht auf einem Streitross und kam als Kriegsherr nach Jerusalem hereingezogen, sondern er saß auf einem Lasttier, auf einem Esel. Was für eine wunderbare Symbolik für den, der die Last der ganzen Welt tragen wollte. Ja, und jetzt ergänze ich mal unser Thema begeistert von Jesus mit einem Halbsatz, der für den heutigen Sonntag wichtig ist. Denn wir sind auf dem richtigen Holzweg. Ich bin begeistert von Jesus, denn wir sind auf dem richtigen Holzweg, liebe Gemeinde. Ja, jetzt muss also irgendjemand gedacht haben, Moment mal, Pastor. Ist doch Quatsch, was du jetzt erzählst. Also, das geht ja nun gar nicht. Ein Holzweg führt nirgendwo hin. Er ist ein Irrweg, eine Sackgasse. Er wurde im Wald angelegt, um Holz abzutransportieren. Er ist gar kein Weg. Und die daraus entstandene Redewendung meint ja auch, sich zu irren oder sich aufgrund falscher Annahmen oder Entscheidungen im Irrtum zu befinden. Da bist du aber auf dem Holzweg mit deiner Meinung. Das sage ich dir mal gleich. Stimmt? Und stimmt doch alles nicht, oder besser gesagt, stimmt doch nicht mit der Passionsgeschichte Jesu überein. Sein Leben endete mit dem brutalen Tod am Kreuz. Man könnte meinen, seine Mission hat sich tatsächlich als ein Irrtum herausgestellt. Der Erlöser starb. Ja, wo soll denn da die Erlösung sein? Und Jesus wusste, dass er auf dem richtigen Weg war. Vielleicht hat er es nur geahnt, gehofft. Vielleicht musste er tatsächlich auch die Schmerzen auch seelisch erleiden, ganz bestimmt, die mit dem Tod verbunden waren, ohne Perspektive auf eine Ewigkeit. Und wir haben diese Perspektive ja auch nur deshalb gewonnen, weil er tatsächlich Ostern aus dem Grab herausgerufen wurde. Von daher können wir also etwas begreifen lernen. Und das Bild des Holzweges, ist so eine Verstehenshilfe. Die habe ich übrigens, der ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, sondern ich habe bei Lothar Zenetti, er ist 2019 gestorben, war katholischer Pfarrer in Frankfurt, ein Dichterpfarrer, bei ihm habe ich folgenden Text gefunden. Zugegeben, wir sind auf dem Holzweg, wenn wir ihm folgen. Auf diesem mühsamen Weg von Holz der Krippe im ärmlichen Stall zum Holz des Kreuzes, dem Marterpfahl, an dem er litt. Dazwischen der harte Alltag des Zimmermanns, Holz, Balken und Latten ringsum. Bretter, die die Welt bedeuten, das war seine Welt, Holzgeruch über Jahre hin. Und nun also ich mit dem Brett vor dem Kopf und dem Balken im Auge und ich lacht nur, ich will ihm nachgehen. Verwechseln wir Passion nicht mit Pleiten, Pech und Pannen. Der Weg Jesu führte ihn nach dem triumphalen Empfang in Jerusalem in den sicheren Tod, aber nicht ins Nichts hinein und schon gar nicht ins Scheitern. Denn Jesus hat sein Leben für unsere Sünden hingegeben und uns davon befreit, so leben zu müssen, wie es in dieser vergänglichen, vom Bösen beherrschten Welt üblich ist. Damit erfüllte er den Willen Gottes, unseres Vaters. So die Übersetzung der Hoffnung für alle von Galater 1. Gott wollte es so und seine Liebe hat all das zugelassen, was ab dem Palmsonntag in Jerusalem passiert ist. Für Generationen von Christinnen und Christen wurde daraus die Karwoche, und wenn wir Ostern dazu nehmen, die Heilige Woche. Und damit sind wir wieder auf dem Holzweg angelangt, auf dem Holzweg Jesu. Und bei der Frage, ob eine Niederlage überhaupt zum Sieg erklärt werden darf. Also wir wissen aus den Nachbehandlungen bei Wahlgängen, dass politische Parteien immer als Sieger dastehen, selbst wenn sie jede Menge Prozentpunkte verloren haben. Da kann man schon sich ein Ei draufpellen. Eigentlich sind das immer Stereotype. Und ist ja auch wichtig, wahrscheinlich braucht man das auch für die sichere innere Stabilität, dass man sagen, man hat es total verkackt, aber eigentlich war es doch ganz gut. Ja, was ist denn nur richtig? Ne? Der richtige Holzweg erweist sich als eine späte Wahrheit. Sein Weg wurde für uns der richtige Weg. Er ist nämlich der schmale Weg geworden, der zum Leben führt, auf dem zugegeben wenige unterwegs sind. Aber das Angebot Gottes, das gilt allen Menschen und bleibt großzügig. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sehr, wirklich sehr von sich selbst überzeugt, hat Jesus mal gesagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Den Palmsonntag feiern wir nicht wie Weihnachten oder Ostern, obwohl er seinen festen Platz im Kirchenjahr hat. Aber die Ereignisse dieses Tages geben uns schon einen Grund zum Feiern. Ich will mal eine kurze Geschichte erzählen vom Perserkönig Kyros. Von dem wird nämlich berichtet, dass er auf einem seiner Eroberungszüge einen Fürsten samt Frau und Kindern gefangen genommen hat. Und als man sie Kyros zugeführt hat, fragte dieser den Fürsten, was gibst du mir, wenn ich dir die Freiheit zurückgebe? Der Fürst sagte, die Hälfte meines Reiches. Und wenn ich auch deine Kinder freilasse? Mein ganzes Reich, meinte der Fürst. Aber was gibst du mir für die Freiheit deiner Gattin? Mich selbst. Und das gefiel dem Großkönig und er gab die ganze Familie ohne Lösegeldforderung frei. Auf der Heimreise lobte der Fürst den Großmut des Königs und meinte zu seiner Frau, hast du gesehen, wie gütig er war? Und darauf antwortete sie, ich sah nur den, der bereit war, sich selbst als Lösegeld für meine Freiheit zu geben. Am Palmsonntag feiern wir unsere Schockverliebtheit in Jesus. und wir haben nur Augen für ihn. Und es ist völlig egal, aus welcher Richtung wir kommen. Es ist völlig egal, mit was für Lasten wir vor ihn treten. Es ist völlig egal, ob wir heiter gestimmt sind oder tief traurig. Völlig egal. Wir haben eine Blickrichtung und die ist auf Jesus ausgerichtet. Wir haben nur Augen für ihn. Und das wäre auch mein Tipp zur Feier dieses Tages. Irgendwann mal in einem Moment, an dem wir uns ein bisschen Ruhe gönnen, nur Augen für Jesus haben. In der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich das selber probiert. Also alles, was ich euch sage, habe ich selber ausprobiert. Ja? Das ist also nichts außer Konserve oder sonst woher. Neulich musste unsere Tochter, die ja immer noch an Spätfolgen ihrer Leukämieerkrankung leidet und Hochzucker gekriegt hat, wieder mal zur Diabetologin. Und immer wenn sie dahin muss, ist das für die gesamte Familie eine harte Anfechtung, weil ihre Werte kommen einfach nicht so richtig runter und sie ist völlig aufgelöst meistens und das ist furchtbar. Also wachte ich an dem Tag, wo sie zur Ärztin musste, auch auf und mein erster Gedanke an diesem Tag war, Herr, schenk unserer Lisa heute eine gute Erfahrung. Ja, mach irgendwas, ja. Mach dir keine Vorschläge, aber lass den Zuckerwert runter. Sinken. Das war wirklich mein erster Gedanke. Und dann habe ich mich an meine eigene Predigt erinnert, die ich euch heute halte und gesagt, halt, jetzt leg dich nochmal ins Bett zurück, mach die Augen zu und mach sie wieder auf und dann mach den ersten Gedanken in eine andere Richtung. Und das habe ich dann wirklich gemacht. Ich habe dann gesagt, oh, tut mir leid, alles löschen, nochmal neu auf Anfang, habe die Augen aufgemacht und habe an Jesus gedacht und habe ihn in seiner für mich fassbaren Herrlichkeit beschrieben, habe irgendwie ein Loblied gesagt, gesungen, irgendwas. Jedenfalls, Jesus war im Mittelpunkt meiner Betrachtung und blieb es auch. Und auch bei unserem Fürbittegebet in der Morgenandacht haben wir Lisa eigentlich nur mit Namen genannt, aber nichts weiter gemacht. Also der ganze Tag war wirklich ausgerichtet auf unseren Herrn. Und was soll ich euch sagen? Nein, der Wert ist nicht runtergegangen. Aber unsere Tochter war innerlich erleichtert, als sie von der Ärztin kam. Sie hat Hoffnung geschöpft. Sie hat in irgendeiner Weise eine Perspektive gewonnen und mit ihr auch wir. Und es war ein Unterschied, ob man eine weinende 45-Jährige am Rohr hat oder eine, die also einigermaßen fröhlich sein kann in der Bedrängnis. Ja, das macht mit uns nämlich was, mit den Eltern. Ja. Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also das war ein erlösender Tag, weil wir unsere Liebe zu Jesus gelebt haben und praktiziert haben. Und man kann das, man kann tatsächlich in der Fülle all seiner Not herausfinden und den Fixpunkt finden, um nicht ohnmächtig zu werden, den Punkt, der uns Halt gibt. Und das ist eben der Blick auf unseren Herrn Jesus. Jesus holt uns aus unserer spirituellen Behaglichkeit heraus mit der Frage, liebst du mich denn noch? Ab und zu stellen Ehefrauen so eine Frage im kritischen Zustand. Und wir Männer, jetzt bin ich aber sehr, aber ist egal. Wir sagen, das weißt du doch. Ja, falsche Antwort, Männer, falsche Antwort. Ja, da muss kommen, ich liebe dich. So wie die Blumen die Bienchen lieben oder was auch immer. Also es braucht tatsächlich das gesprochene, bekennende Wort und nicht nur die Erinnerung an irgendwas, was man mal gesagt hat. Ja? Dann könnte ich auch genauso sagen, wieso, ich esse doch jeden Tag das Mittag, wenn du es gekocht hast. Ja? Also wir müssen uns unsere Liebe schon mit Worten und Bildern immer wieder neu eingestehen. Liebst du mich noch? Ich habe in den Andachten letzte Woche ein Wort von Walter Lüthi gelesen. Wenn Gott wissen will, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meinen Nächsten. Also das leuchtete mir völlig ein. Ja? Denn wir lieben unseren Herrn ja nicht nur so, sondern wir lieben ihn ja durch unser Lebenszeugnis, durch Worte und Werke und alles das, was wir tun können. Und wenn unsere Nachbarn sagen, also der Typ da, der immer zum Gottesdienst rennt, also lass mich, also ne, mit dem will ich eigentlich gar nicht, dann haben wir es wirklich vergeigt. Ne? Wir wissen, wie die Sache mit Jesus ausgegangen ist. Aus der Verzweiflung der Karwoche wurde die Freude zu Ostern. Wir haben also allen Grund zum Jubeln. Und schon, ihr Lieben, stehen wir in Gedanken am Straßenrand und wedeln mit Palmzweigen und rufen Hosianna. So einfach ist das. Unsere Erfahrung ist, wer ihn mit Freuden bei sich aufgenommen hat, dem hat er geholfen. Und wer noch zögert, dem mag unsere Freude mitreißen. Wow, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, haben wir ja schon gesungen heute. Und ich sage mal, Jesus will nicht nur an unserem inneren Auge vorbeiziehen, sondern er will heute tatsächlich am Palmsonntag mal wieder in unser Herz einziehen. Und was er mitbringt, ist Liebe, Demut und Leidenschaft. Und daraus hat Gott die Kraft der Erlösung geschaffen. Seine Liebe hofft alles, seine Demut erträgt alles und seine Leidenschaft setzt letztlich unserem Leiden ein Ende. Mit ihm sind wir also alles andere als auf dem Holzweg. Mit ihm sind wir auf dem Weg, der zum Leben führt. Und auf diesem Weg unterstützen wir uns untereinander. Und wenn einer schlapp macht und liegen bleibt, dann bleiben wir stehen und reichen ihm ein Glas Wasser oder geben ihm einen Tipp, mal die Bilder um sich herum zu lesen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten, fröhlichen, ja, begeisterungsfähigen Tag heute. Und sagt mal euren Lieben, dass ihr sie liebt. Amen.